Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Ein Strohhalm, ein Königreich für einen Strohhalm, an den wir uns klammern können. Diesen Eindruck habe ich gerade in der Corona-Pandemie. Viele Menschen suchen händeringend nach einer Information, nach diesem einen Strohhalm, der scheinbar Hoffnung verspricht, der ein Ende der Ausnahmesituation verspricht. Das ist natürlich verständlich, wenn auch vielleicht gar nicht unbedingt hilfreich. Es wird gleichzeitig natürlich auch an vielen Orten geforscht, es werden Studien erstellt oder auch manchmal nur gesundheitspolitische Meinungen geäußert. Und da ist es schwer, nicht verwirrt dazustehen am Ende. Vielleicht sind da sogar zu viele Strohhalme in der Luft. Wissenschaftsredakteur Martin Meyer hilft uns, den richtigen auszuwählen. Hallo Martin.
Ich versuch's zumindest. Hallo Julius.
Jetzt ist es schon ein Thema, was ein bisschen zu Verwirrung neigt, dieses Mittel Remdesivir, ein altes Ebola-Medikament. Mhm. Das war schon früh ein Thema als mögliche Hilfe bei einer Covid-Erkrankung. Dann war es wieder ruhig und jetzt holt eine amerikanische Studie das wieder ins Rampenlicht. Zu welchem Ergebnis kommt die?
Also die Studie gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass dieses Ebola-Mittel Remdesivir ein erfolgsversprechendes Medikament gegen das Coronavirus werden könnte. Man hat die ersten Ergebnisse veröffentlicht heute und die zeigen, dass Patienten, die mit dem Wirkstoff behandelt wurden, das Krankenhaus schneller verlassen konnten als diejenigen, die ein Placebo bekommen haben, also ein Placebo, ein Mittel ohne Wirkstoff. Konkret konnten die gut 1000 Patienten in dieser Studie das Krankenhaus nach 11 Tagen verlassen, wenn sie Remdesivir eingenommen haben. Bei denen, die das Placebo bekommen haben, dauerte das 15 Tage. Das muss man aber dazu sagen, weil wir über Strohhalme sprechen. Das ist ein Zwischenergebnis, aber zumindest eines, das die Forscher in den USA als ermutigend bezeichnen.
Ist es denn auch eins, was verlässlich ist? Denn gerade bei diesen Studien ist ja auch immer die Frage, sind die wirklich handfest?
Ja, also die Studie ist tatsächlich eine, die den Standards genügt, die man bei Medikamententests immer anlegen muss. Dazu gehören viele, aber ein zentraler ist, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die den Wirkstoff bekommt und eine Vergleichsgruppe, die das Placebo einnimmt. Dieser Standard gilt eigentlich zwingend, aber bei der aktuellen Corona-Pandemie ist das ein Problem. Sie haben das angedeutet, die Forschung steht oft am Anfang, da wird sehr viel an Zwischenergebnissen schon veröffentlicht, ohne dass zum Beispiel andere Wissenschaftler drauf geguckt haben, ohne dass es so eine Kontrollgruppe gibt oder man musste es vorzeitig abbrechen. Das ist in diesem Fall jetzt nicht so und auch die Zahl der Patienten mit 1000 ist vergleichsweise hoch, weshalb also diese Endergebnisse, noch sind es wie gesagt Zwischenergebnisse, aber diese Endergebnisse vermutlich doch eine hohe Relevanz haben werden.
Relativ euphorisch klingt auf jeden Fall der Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci. Den können wir mal kurz hören, was er dazu gesagt hat.
The data shows that Remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important.
Also er ist euphorisch, sagt, das sei sehr bedeutsam. Mhm. Teilen andere das?
Also Euphorie habe ich nicht gehört, aus zwei Gründen, die da angeführt werden von deutschen Experten, zum Beispiel der Chef der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, der sagt, das Kriterium, nach wie vielen Tagen jemand aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, das ist vergleichsweise weich, weil da kann auch die subjektive Entscheidung des behandelnden Mediziners eine gewisse Rolle spielen. Ein besseres Kriterium ist der Aspekt, wie unterschiedlich hoch ist die Sterblichkeit. Auch dazu gibt es Zwischenergebnisse. Und die sind so, dass bei der Gruppe mit dem Wirkstoff Remdesivir 8% der Patienten gestorben sind, bei der ohne sind es knapp 12%. So, das ist jetzt ein Unterschied von 4 Prozentpunkten, der ist aber vergleichsweise klein. Das könnte auch ein Zufall sein. Also insofern sind die Aussagen in Deutschland eher, dass man sagt, ja, das ist ein ermutigendes Signal, aber eben keine Euphorie, die zu spüren ist. Das ist noch zu früh dafür und grundsätzlich ist in der Medizin ja das so eine Sache mit übertriebenen Hoffnungen. Das ist grundsätzlich nichts Gutes und ich fürchte, wir werden weiter abwarten müssen, was die Studien und diese längerfristigen Erfahrungen uns dann bringen werden bei diesem eben Ebola-Mittel, das man testet und das noch nicht zugelassen ist nirgendwo als Medikament, weil es eben auch ein Medikament, wenn es denn eins werden würde, aber zumindest ein Wirkstoff ist, der eben auch gravierende Nebenwirkungen hat. Also es ist ein Indiz, dass man ein weiteres, das man hat. Aber zu früh würde ich denken für Euphorie.
Jetzt unabhängig davon, ob man irgendwann ein Medikament hat, was wirklich gut ist, ist ja trotzdem das Interesse da, sich nicht anzustecken. Jetzt umso mehr noch das Interesse da, die Zahl der Ansteckungen auch gering zu halten. Auch dazu gibt es neue Daten und die schauen sich nochmal an, wie ansteckend Kinder sind. Wie sehr sind sie es denn demnach?
Also diese Daten kommen von Christian Drosten und seinem Team, von der Berliner Charité, Deutschlands bekanntester Virologe, kann man, glaube ich, dieser Tage sagen. Und der hat ein sogenanntes Preprint vorgelegt. Also das ist eine Studie, die auch noch nicht von anderen Wissenschaftlern gecheckt wurde. Aber man erlebt Drosten ja als einen doch sehr abwägenden Forscher, der auch Zweifel an der eigenen Arbeit zulässt. Also insofern lohnt sich der Blick drauf. Und diese Ergebnisse sind so, dass Kinder und Erwachsene gleich infiziös sind. Drosten hat dazu 3.700 Testergebnisse ausgewertet und die ergeben keinen Unterschied im Bezug zwischen Kindern und Erwachsenen. Das ist nicht ganz überraschend. Es gab schon andere Indizien und auch Studien, die veröffentlicht wurden, ganz zu Beginn aus China, die auch in diese Richtung gezeigt haben. Also, dass man eben sagen kann, Kinder stecken sich genauso häufig an, wie Erwachsene das tun. Bei Kindern ist aber der Verlauf ein anderer. Häufig sind die Symptome nämlich geringer. Das heißt also, bei Kindern ist die Gefahr, dass das Virus, wenn sie sich angesteckt haben, dass das unentdeckt bleibt, womöglich größer als bei Erwachsenen. Aber auch hier statistisch belegbare Daten dazu gibt es nicht. Aber sehr eindeutig zeigt sich, dass es eben das Virus macht sozusagen keinen Unterschied, was die Infektion eines Alters angeht.
Ganz kurz zum Schluss. Schlussfolgern die Forscher daraus auch, wir sollten vorsichtig sein, was die Öffnung von Schulen und Kindergärten angeht?
Ja, das tun sie. Also sie mahnen da zu einer Vorsicht und zu einer großen Umsicht und sagen auch, man dürfte das nicht zu schnell machen. Nun muss man sagen, das sind die Aussagen von Wissenschaftlern. Die Entscheidung, wie Schulen und Kindergärten geöffnet werden, ist eine, wo Wissenschaftler wie Christian Drosten, aber auch viele andere das Robert-Koch-Institut beraten können. Aber sie weisen auch immer wieder darauf hin, dass es am Ende eine politische Entscheidung ist, wenn man abwägen muss, was man macht und nicht. Weil wenn man die Schulen weiter zulässt, ich glaube, wie alle Eltern, die gerade erleben, wie das so mit Homeschooling oder Kinderbetreuung im Homeoffice ist, wissen, dass das schwierig ist. Also das ist eine Abwägungsfrage, die ist am Ende politisch zu beantworten.
Deutschlandfunk Kulturwissenschaftsredakteur Martin Meyer, vielen Dank.